Herzlich willkommen zur 20. FrostCon. 20. Geht doch. Ein Thema, das, wie man an der Anzahl der teilnehmenden Personen sieht, doch vielen sehr nahe geht. Viel Public Money, aber wenig Public Code. Es schaut aber so aus, als würden wir hier nicht nur, warum das so ist, hören, sondern auch vielleicht Vorschläge, jetzt, auch Vorschläge, wie man das Ganze behebt. Das heißt, viel Spaß mit viel Public Money, wenig Public Code, woran freie Softwareentwicklung in der Verwaltung häufig scheitert und was wir besser machen können. Bitte einen ganz großen Applaus für Marco.
Ja, hallo. Mein Name ist Marco. Freut mich, dass ich heute hier auf der FrostCon sein darf und ein bisschen was zu dem Thema Finanzierung von Open-Source-Software, freie Software erzählen darf und aber auch natürlich den Benefits, den die Verwaltung davon hat. Ich würde hier eigentlich mit Johanna Kramlich, einer Kollegin von mir, stehen. Johanna kann heute leider nicht dabei sein. Wir beide sind aus dem föderalen IT-Architekturmanagement der FITCO, beschäftigen uns dort mit dem generellen Aufbau von unseren großen Basisinfrastrukturen, IT, die wir eben brauchen in der öffentlichen Verwaltung, im Bund-Länder-Kontext, föderal, verschiedenste Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Und in diesem Konstrukt ist uns natürlich auch das Thema freie Software total wichtig. Das Buzzword digitale Souveränität ist im Vortrag davor von Johannes schon gefallen. Und ich habe auch gemerkt, wir haben, glaube ich, noch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, wo wir nochmal vielleicht auf den Vortrag zurückkommen werden. Genau, wir beschäftigen uns also mit dem Thema freie Software in der Verwaltung und haben den Vortrag grundsätzlich in einer knappen Agenda in zwei Punkte strukturiert. Einerseits, warum klappt das eigentlich nicht so wirklich mit freier Open Source Software in der Verwaltung? Das sehen wir leider immer viel zu häufig noch. Also wenn wir so aus der Free Software Community herausschauen, dann wundert man sich schon, warum so wenig freie Software in der Verwaltung A im Einsatz ist und B, warum die Verwaltung nicht eigentlich mehr freie Software auch selbst entwickelt und mit der Community zusammen entwickelt. Wir geben ja hier primär Steuergelder oder eigentlich ausschließlich Steuergelder aus da würde sich total anbieten, auch gemeinsam mit einer Community zusammenzuarbeiten und eben diese Steuergelder möglichst effizient einzusetzen, zu kollaborieren zwischen verschiedenen Organisationen in der Verwaltung, auch zwischen verschiedenen Verwaltungen, zwischen verschiedenen Staaten, auf dem europäischen Level, international. Also die Frage, warum klappt das nicht? Und die zweite Frage, die sich natürlich anschließt, direkt, was können wir da besser machen? Da habe ich auch ein paar Impulse mitgebracht. Ja, erstmal so ein paar Zahlen zu dem Thema. Also erstmal können wir feststellen, öffentliche IT ist ein Milliardengeschäft. Die Agora Digitale Transformation hat gerade in diesem Jahr ein Papier rausgebracht, wo sie sich mal den Digitalhaushalt der Bundesregierung in den letzten Jahren angeschaut hat, in den Jahren 2021 bis 2024. Hier mal die Zahlen aus dem Jahr 2024. Dort finden sich im Haushalt der Bundesregierung etwa 17,9 bis 19,1 Milliarden Euro für Digitales. So ganz genau weiß man das nicht, weil eben nicht wirklich definiert ist, was ist eigentlich genau Digitales. Also es gibt keine Kategorie dafür im Haushalt. Deswegen war das eine total spannende Analyse, überhaupt mal zu gucken, wie viel Geld steht dann überhaupt der Verwaltung zur Verfügung für digitale Themen. Und diese 17, also konservativ gerechnet 17,9 Milliarden Euro, die entsprechen etwa 3,8% des Gesamthaushalts. Und das ist also schon ein ordentliches Sümmchen, damit kann man ordentlich was machen. Die Agora hat ermittelt, dass allein davon 1,1 Milliarden Euro für Softwarelizenzen ausgegeben werden. Und da ist noch nicht eingerechnet irgendwie Cloud-Infrastrukturen, wo dann irgendwie Hardware und Software irgendwie gemeinsam beauftragt wird. Ne? Also wir haben irgendwie die Oracle Cloud-Ausschreibung, war jetzt irgendwie in der letzten Legislatur groß in der Diskussion. Diese Zahlen sind nicht da drin. Also an mindestens 1,1 Milliarden Euro, die hier grundsätzlich für Softwareentwicklung, Softwarelizenzen zur Verfügung stehen. Ist also ein ordentliches Sümmchen. Ja, also schauen wir mal so ein bisschen auf die Frage, wie steht es denn eigentlich um offene Softwareentwicklung in der Verwaltung? Und dazu habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht aus einer kleinen Anfrage oder aus mehreren kleinen Anfragen innerhalb der letzten Legislatur. beziehungsweise das sind sozusagen im Zeitraum 2021 bis 2025. Und dort hat die Bundesregierung auf diese Anfragen geantwortet, dass 196 von 968 Aufträgen, Softwareentwicklungsaufträgen als Open Source beauftragt wurden. Ich habe das mal hier so in Anführungsstriche gesetzt, weil die Bundesregierung in ihrer Antwort auch direkt eine interessante Definition von Open Source und von beauftragt angegeben hat. Also Spoiler, es tauchen nicht die vier Softwarefreiheiten drin auf. Es taucht eben auf, dass die Software irgendwie weitergegeben werden kann und dass der Quellcode einsehbar ist. Aber ob das dann Open Source Software ist, nach klassischer FSFE-Definition, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Genau, hier haben wir auch die Zahl 20,25%. Johannes hatte in seinem Vortrag gerade die Zahl von 2048, im Jahr 2048 20,48% freie Software in der Verwaltung als Zielmarke ausgerufen. Also wir könnten da irgendwie hinkommen, so weit ist der Weg gar nicht. Mehr geht natürlich immer. Aber sozusagen hier geht es jetzt erstmal nur um beauftragt. Nämlich davon veröffentlicht sind nur 47 Projekte, also etwa 7,6% der Aufträge. Und veröffentlicht heißt noch nicht, dass sie unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht sind. Dazu hat die Bundesregierung keine Zahlen. Was ich erschreckend fand an der Statistik, wenn man sich das mal so überlegt, ne, also sozusagen auch nach der Definition, die hier in der kleinen Antwort der Bundesregierung sich findet, dass in 20% der Fällen Zugriff auf den Quellcode möglich ist und eine freie Weitergabe der Software möglich ist, heißt ja im Umkehrschluss, in 4 von 5 Fällen beauftragt die Bundesregierung Softwareentwicklung und sichert sich keine Rechte an dieser Software. Das heißt, man hat auch keinen Zugriff auf den Code und die Rechte bleiben eben bei den Herstellern. Und das ist, wenn wir uns die Zahlen von eben anschauen, doch schon ein ordentliches Sümmchen an Geld, was dann letztendlich der Verwaltung am Ende nicht mehr zur Verfügung steht, beziehungsweise was im Zweifel neu beauftragt werden müsste. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, was es damit auf sich hat mit diesem ganzen Vergabethema. Ja, deswegen so ein bisschen die Frage, woran Partizipation der Verwaltung am freie Software-Ökosystem immer wieder scheitert. Und ich habe dazu mal 5 Thesen mitgebracht, die so ein bisschen erklären sollen, warum sich die Verwaltung an dieser Stelle so schwer tut. Genau. Hier also so ein bisschen weniger der politische Blick, sondern eher der Blick aus der behördlichen Praxis, aus meinen inzwischen über 5 Jahren Verwaltungserfahrung aus der Innenperspektive. Und ich habe mal die erste These mitgebracht, politische Vorgaben finden keinen Weg in die Praxis. Ich denke, das ist eine relativ, wahrscheinlich relativ eingängig. Es gibt viele politische positive Absichten. Wir haben schon einige gehört heute. Und wir werden wahrscheinlich im Laufe der Frostcon auch noch einige weitere hören an politischen Absichten. Aber diese politischen Absichten schaffen es sehr selten in interne Open-Source-Strategien, also innerhalb von einem ganz konkreten Ministerium, einem Amt, wie auch immer, wo eben entsprechende Strategien tatsächlich dann auch aufgeschrieben und umgesetzt werden. Politische Vorgaben werden häufiger einfach ignoriert, also selbst gesetzgeberische Vorgaben finden manchmal einfach nicht den Weg in die Praxis, sehen wir gleich auf der nächsten Folie auch nochmal. Und am Ende muss man das Fazit ziehen, dass diese politischen Vorgaben, auch teilweise sehr hohen politischen Absichten, die immer wieder auch gesteckt werden, also gerade ne, zusammengefasst unter diesem digitalen Souveränitäts-Buzzword, wenn uns das so wichtig ist, also sozusagen der Politik ist das ja sehr wichtig, in der Praxis passiert da relativ wenig im Vergleich zu dem eigentlich großen politischen Mandat, was eben dafür da ist. Ja, so ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch das Thema Förderrichtlinien, wenn es irgendwie um Konjunkturpakete geht etc. Auch dort wäre eine Riesenchance, einfach in so eine Förderrichtlinie reinzuschreiben, wenn ihr hier aus dem Konjunkturpaket Mittel entgegennehmt, dann muss auch die Software, die daraus entwickelt wird, unter einer offenen Lizenz stehen. Das wäre relativ geringer Aufwand, das in Förderkriterien mit aufzunehmen und dann am besten Fall auch noch im Nachhinein zu validieren, bevor das Geld fließt, passiert aber tatsächlich relativ selten. Ja, neu eingeführt im Juli 2024 mit der Änderung des Online-Zugangsgesetzes hat sich auch das E-Government-Gesetz verändert. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Paragraphen 16a, in dem es da so schön heißt, dass bei neu anzuschaffender Software Open-Source-Software vorrangig vor proprietärer Software beschafft werden muss. Und das ist eine total schöne politische Absichtserklärung hier, beziehungsweise auch ja, in Gesetzesform an der Stelle, ein ganz klares Bekenntnis zur ja, Präferenz von Open Source Software. Und wir werden später noch ein bisschen sehen, in der Praxis hat das leider bisher nicht die Auswirkungen, die man erwarten würde. Jetzt so nach einem Jahr 16a IGAFG passiert das doch vergleichsweise wenig dafür, dass es eben so einen Gesetzesrang hat, diese Formulierung. Wir werden gleich auch noch sehen, warum. Ja, nämlich, da kommen wir direkt zu These 2. Vergabestellen haben einfach wenig Erfahrung mit der Ausschreibung von Software unter dem unter Open Source Philosophie, unter Open Source Prinzipien. Dieses Thema Open Source ist oftmals in den Vergabestellen einfach wenig bekannt. Ist ein immer noch ein neues Thema. Das ändert sich gerade hier und da so ein bisschen. Also immer mehr Vergabestellen kommen mit dem Thema in Kontakt und beginnen zu verstehen, was bedeutet es, Software oder Open Source Software zu beschaffen. Auch da kommen wir, wie gesagt, gleich noch mal ein bisschen dazu. Ein großes Thema ist immer noch das Thema Standardvertragsklausel. In der Verwaltung gibt es die sogenannten EVB-IT-Verträge, einheitliche Vertragsbedingungen in der IT. Das sind standardisierte Verträge, die die Verwaltung sehr gerne für ihre Softwareentwicklung und auch Softwarebetrieb nutzt, eben, um Verträge zu schließen. Die enthalten bisher noch keine ausreichenden Regelungen für freie Software, für Open-Source-Software und widersprechen einfach an vielen Stellen auch der Open-Source-Philosophie, sodass es den Verwaltungen und Vergabestellen aktiv schwer gemacht wird, aktuell Software nicht proprietär, sondern im Open-Source zu beschaffen. Da tut sich gerade was, die werden gerade reformiert, aber wir haben eben noch keine Ergebnisse, aber das wäre natürlich ein großer Hebel hier an der Stelle in den Standardverträgen auch mindestens mal die Möglichkeit zu schaffen, Open-Source-Software zu beauftragen, natürlich viel besser noch das zum Standard zu machen. Ja, im Grunde kann man das Fazit ziehen, es fehlen einfach Anreize in der Vergabe Open Source ausreichend zu berücksichtigen und den gerade schon zitierten 16a IGAFG reicht eben nicht aus als Anreiz für Behörden, um tatsächlich einen Vorrang für freie Software hier auch geltend zu machen in der Ausschreibung. Der wird einfach in der Praxis schlicht häufig einfach ignoriert. Ja, These 3, Open-Source-Software-Entwicklung ist einfach auch ein bisschen ungewohnt. Ne? Also wenn wir jetzt sozusagen von der Vergabe weggehen, so eigentlich eine Entwicklung, die Verwaltung hat ja eine ganze Reihe von Bedarfen, wo sie eben auch selbstspezifische Software braucht für ihre Aufgaben. Klar, die Standard-Bürosoftware muss die Verwaltung vielleicht nicht komplett selbst entwickeln, sondern da kann auch natürlich viel von außen kommen, aber in vielen anderen Aufgabenbereichen braucht es eben Spezialsoftware für die Bearbeitung von Anträgen beispielsweise oder was auch immer. In den ganzen Fachlichkeiten ist ein Haufen von Spezialfachsoftware notwendig. Und das Problem, was hier immer noch vorherrscht, ist, dass Behörden und auch viele etablierte Dienstleister, die im öffentlichen Sektor unterwegs sind, keine oder wenig Vorerfahrung mit offenen Softwareentwicklungsprozessen haben. So ein bisschen kann man vielleicht sagen, diese Offenheit und Transparenz, die auch die Open-Source-Software-Entwicklung mit sich bringt, die steht natürlich so ein bisschen in einem Widerspruch zu typischen ministerialen Freigabeprozessen in so einer Linienorganisation. Ich habe hier mal die Fayolsche Brücke mitgebracht. Das ist letztendlich ja, der schöne Fachbegriff für den kurzen Dienstweg, der ja eigentlich so in Open-Source-Software-Prozessen so, dass der Default eigentlich ist. So, da gibt es keine Hierarchie, über die ich dann irgendwie kommuniziere, sondern wir arbeiten gemeinsam an einem Repository öffentlich zusammen und teilen direkt unser Wissen. Das ist in Ministerien nicht immer so. Da sind eben viele auch hierarchische Prozesse notwendig notwendig weiß ich nicht, aber etabliert, an vielen Stellen gibt es natürlich gute Gründe dafür, aber eben bei der Softwareentwicklung und Zusammenarbeit stellt das natürlich eine große Hürde dar. Ja, damit einhergehend, Angst vor öffentlicher Kritik ist natürlich so ein Thema, was wir immer wieder begegnen an verschiedenen Stellen. Wenn man gewohnt ist, sozusagen intern Software zu entwickeln plötzlich öffentlich Software entwickeln soll oder will, dann steht natürlich erstmal eine Befürchtung, dass eben dadurch eben durch die Aufmerksamkeit auch Kritik geäußert wird. In der Regel ist das nicht der Fall, sondern im Gegenteil, meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich auch die Open-Source-Community in der Regel sehr darüber freut, wenn Software der Verwaltung öffentlich entwickelt wird. Es gibt natürlich Feedback, auch sehr viel konstruktives Feedback das kann man annehmen und einbringen, aber in der Regel ist der Shitstorm größer, wenn die Software proprietär entwickelt wird und dann irgendwann in einem großen Release 1.0 veröffentlicht wird und viele Anforderungen einfach nicht mitgedacht wurden. Ja, und zu guter Letzt, es fehlen natürlich auch dementsprechend Vorbilder, SparringsPartnerInnen, um gemeinsam freie Software zu entwickeln. Das ist so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen der Auftrieb und so eine Community innerhalb der Verwaltung, die eben verstanden hat, wie freie Softwareentwicklung funktioniert. Es gibt natürlich diese Leute, aber immer noch viel zu vereinzelt, viel zu selten. Und diese Organisationsstrukturen, die es dafür braucht, um dieses Prinzip viel stärker zu verankern als bisher, die werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, bis wir die aufgebaut haben. Ja, das Thema Openwashing, auch ein Thema, was immer wieder auch aufkommt, wenn wir über Open-Source-Software-Beschaffung sprechen, aber natürlich ist dasselbe Thema auch in der Privatwirtschaft ein Thema. Der Begriff Openwashing beschreibt erstmal die Tatsache, etwas offen darzustellen, obwohl es in der Praxis in Wirklichkeit gar nicht offen ist. Das heißt, ich habe vielleicht eine proprietäre Software, die ich dann als offen vermarkte. Da fallen dann oftmals so Begriffe wie, wir benutzen Open-Source-Software oder basierend auf Open-Source-Software. Das ist ja irgendwie schön, aber wenn die Software, die dann am Ende verkauft wird, dann trotzdem nicht Open-Source ist, sondern halt irgendwie nur irgendwie ganz unten irgendwie irgendwelche Dependencies hat, die dann unter freien Lizenzen lizenziert sind, dann ist natürlich irgendwie in der Gesamtheit wenig gewonnen. Es gibt so gut wie keine Software weltweit, die irgendwie ohne Open-Source-Software-Komponenten auskommt. Insofern würden diese Aussagen wahrscheinlich auf jegliche Software, egal ob proprietär oder Open-Source lizenziert, zutreffen. Genau, auch nochmal das Thema Hosting. Also beim Thema Hosting sehen wir das eben auch immer wieder, dass eben Dienstleister anfangen, Open-Source-Software zu betreiben und das Hosting zu vermarkten. Das ist natürlich ein total legitimes Geschäftsfeld. Was oftmals allerdings dann nicht passiert, ist, dass eben das Geld, was mit dem Betrieb erwirtschaftet wird, zu einem kleinen Anteil auch wieder zurück in die Softwareentwicklung zurückfließt, was teilweise dazu führt, dass eine Community eine Software entwickelt, entweder ehrenamtlich oder eben ein Unternehmen eine Software entwickelt unter einer freien Softwarelizenz und dann ein anderes Unternehmen diese Software nimmt, betreibt und damit Geld macht, ohne dass eben die Ursprungs-Community oder das Ursprungsunternehmen damit davon wieder profitieren. Und dann fehlen natürlich Ressourcen für die Weiterentwicklung genau dieser Software, obwohl im Markt da ist. Die Software wird aktiv genutzt, es besteht die Anforderung, diese Software weiter zu nutzen, aber Pflege wird eben dann an andere ausgelagert. Das ist auch so ein Thema, wo wir aktiv ran müssen, ein bisschen schauen können, auch, denke ich, als Community, wo es sich sehr lohnen würde, zu überlegen, wie können wir an der Stelle mit Hosting auch die Ursprungsprojekte weiter unterstützen. Das basiert in vielen Fällen häufig einfach noch auf Freiwilligkeit und es wäre wahrscheinlich für das ganze Ökosystem auch gar nicht so verkehrt, da eben auch sozusagen aus der Verwaltung heraus, beispielsweise als große Finanzierungsquelle oder eben auch aus anderen Kontexten heraus, ja, da einfach schönere, bessere Regelungen zu finden, wie wir eben dieses ganze Ökosystem ein bisschen nachhaltiger gestalten können. Und eben die Dienstleister, die eben einfach nur betreiben und wirklich aktiv nichts zurückgeben wollen, wie wir mit denen umgehen. Aber auch eine lange Diskussion schon auch in der Open Source und freie Software Community. Ja, und die letzte These, die ich mitgebracht habe, das Lieblingsthema IT-Sicherheit. IT-Sicherheit verhindert kollaboratives Arbeiten in der Verwaltung. Also falsche IT-Sicherheit ist, gibt dann öfters solche Vorhaben wie, naja, wir entwickeln diese Software und am Ende des Vorhabens veröffentlichen wir dann den Quellcode. Das Ergebnis dieser Absicht ist dann in der Regel, dass man eben am Ende des Projektes dann irgendwie doch plötzlich Bedenken hat hinsichtlich IT-Security, was, wenn der Code nicht sicher ist, hinsichtlich auch einfach einer Priorisierung. Vielleicht sind gerade irgendwie andere Themen, andere Features wichtiger, als sich darum zu kümmern, was muss ich jetzt alles beachten, wenn ich den Code veröffentliche. Oder einfach ein bisschen falscher Perfektionismus, der dann oftmals in Entwicklungsprojekten aufkommt. Na, ich würde den Code ja schon gerne veröffentlichen, aber vorher muss ich noch irgendwie Folgendes und Folgendes und Folgendes tun, damit der Code am Ende schön ist und ich auch andere draufschauen lassen will. In der Praxis führt das dann häufig dazu, dass der Code am Ende gar nicht veröffentlicht wird. Deswegen wichtig beim Vorgehen, Quellcode schon direkt von Anfang an ab der ersten Zeile Code veröffentlichen, dann kommen wir erst gar nicht in diese Situation, dann kommen Sicherheitsbedenken im Projektverlauf typischerweise gar nicht erst auf. Natürlich wird die Software in dem Fall auch sozusagen, besteht so wie eben auch bei proprietärer Software, die Erforderlichkeit, Sicherheitsthemen zu berücksichtigen, Bedrohungsanalysen zu fahren, sichere Softwareentwicklungsmodelle zu etablieren. Das aber eigentlich völlig unabhängig davon, ob die Software veröffentlicht wird oder eben nicht, sollte ich in beiden Fällen tun. Genau. Also Open by Design Ansatz hilft uns hier an der Stelle, diese nachträglichen Sicherheitsbedenken einfach gar nicht erst aufkommen zu lassen und schon von Anfang an das Thema Sicherheit auch zu einer hohen Priorität zu verschaffen. Denn im Gegenteil, es besteht natürlich eher die Gefahr, wenn meine Software nicht öffentlich ist, dass ich eben Sicherheit so ein bisschen schleifen lasse und einfach hoffe, dass niemandem auffällt, wie unsicher meine Software eigentlich ist. Wenn ich sie veröffentliche, dann muss ich mich um IT-Sicherheit kümmern. Ist also tatsächlich an der Stelle auch ein enormer Mehrwert. Ja, das so ein bisschen zur Ist-Analyse. Ich hatte ja versprochen, wir wollen noch ein bisschen darauf schauen, wie Behörden besser mit freier Software werden. Also A, wie Behörden besser werden, aber auch wie Behörden besser damit werden, das freie Software-Ökosystem irgendwie für sich zu nutzen und dazu beizutragen. Was können wir also anders machen? Ja, ich hatte gerade schon so ein bisschen zusammenfassend gesagt, Verwaltung hat wenig Erfahrung mit der Beschaffung von freier Software. Es gibt kaum Anreize, freie Software zu beschaffen und hat wenig Erfahrung mit der Entwicklung von freier Software. Es gibt kaum Anreize, die Eigenentwicklung der Verwaltung unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen. In der Praxis führt das in der Regel dazu, dass die Verbreitung von freier Software in der Regel häufig von Einzelpersonen abhängt. Es gibt aber ein bisschen Hoffnung, was das Thema Institutionalisierung angeht. Es tut sich ein bisschen was. Wir haben in den letzten Jahren einige Bestrebungen der Bundesregierung gesehen, auch aus verschiedenen Fraktionen heraus. Das Thema freie Software, Open Source Software institutionell zu verankern. Wir sehen den Sovereign Tech Fund, der sich um die Finanzierung von besonders relevanten Open-Source-Projekten bemüht. Es gibt das Zendes, das eben auch viel Software, also für die Verwaltung selbst, Open Code ist ein bekanntes Projekt, entwickelt und betreibt und das ganze Thema generell auch als OSPO für Deutschland voranbringt. Und wir haben den Prototype Fund, der eben EntwicklerInnen dabei unterstützt, prototypisch neue freie Software zu entwickeln und so eine Anschubfinanzierung für neue freie Softwareprojekte letztendlich darstellt. Ja, die Verwaltung könnte jetzt dieses Potenzial total gut nutzen und eben auch selbst davon profitieren, denn hier wird auch nicht ganz unerheblich viel Steuergeld investiert. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen anschauen, wie kommen wir dahin, dass die Verwaltung genau von diesen sozusagen eigenen Beiträgen jetzt schon ins Open-Source-Ökosystem, aber auch in anderer Hinsicht einfach besser davon profitieren kann und die freie Software-Community natürlich auch. Ja, was können wir anders machen? Punkt 1, Eigenentwicklung. Der Wunsch wäre natürlich, einen offenen Softwareentwicklungsprozess als Default zu etablieren in der Verwaltung. Und ich habe ja mal so ein bisschen so eine Abstufung mitgebracht. Wie sieht Softwareentwicklung in der Verwaltung typischerweise aus? Der am wenigsten erstrebenswerte Teil ist eben der ganz links dargestellt. Die Verwaltung beauftragt eine Eigenentwicklung und der Dienstleister bekommt alle Rechte am Code. So, dann habe ich vielleicht irgendwie die Nutzungsrechte, kann die Software, die ich dann beauftragt habe, einsetzen, aber danach bin ich halt auf Gedeih und Verderb immer wieder von demselben Dienstleister abhängig. Viel besser ist es, wenn die Verwaltung sich die Verwertungsrechte sichert. Häufig nutzt sie die dann einfach nicht, das wäre der nächste Schritt. Ne? Also die Verwaltung hätte theoretisch die Möglichkeit, irgendwie mit diesen Verwertungsrechten irgendwas zu machen, die Software unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen, aber an Ermangelung an Erfahrung oder irgendwie einer Motivation, warum man das dann irgendwie tun sollte, passiert das einfach nicht und der Code verstaubt dann so ein bisschen in irgendwelchen elektronischen Akten der Verwaltung, irgendwie als ZIP-Datei im besten Fall, keine Ahnung, PDF, weiß ich nicht. ich würde tippen, das gibt's. Etwas besser Release-Dumps. Wir veröffentlichen bei jeder Version den Quellcode der Software auch mit. Das ist schön, dann kann ich reingucken von außen. Dann kann ich aber nicht gemeinsam sinnvoll an dieser Software arbeiten, weil wenn ich immer nur irgendwie eine ZIP-Datei irgendwie mit dem aktuellen Versionsstand habe, dann funktioniert Kollaboration als ähnlich wie irgendwie Word-Dateien per E-Mail verschicken. Funktioniert einfach nicht gut. Multi-Vendor-Strategie ist so ein Thema, was auch für die Verwaltung total interessant ist in der Art der Zusammenarbeit und also ein nächster Schritt sein kann. Ich beauftrage nicht nur einen Dienstleister, sondern ich beauftrage vielleicht mehrere Dienstleister oder einfach einzelne Dienstleister dabei zu unterstützen, eine bestimmte Softwarekomponente oder ein bestimmtes Feature in der Software einzubauen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil die Verwaltung dann A, nicht mehr so abhängig ist von einzelnen Dienstleister. Das bietet auch die Möglichkeit, auch mal kleinere Unternehmen zu beauftragen, die nur einen kleinen Teil der Softwareentwicklung mit übernehmen und es fördert generell dieses kollaborative Zusammenarbeiten an Software. Also Thema Multi-Vendor-Strategie ist ein ganz entscheidender Schritt. Wo wir eigentlich hinkommen wollen, ist Thema Coding in the Open. Die Verwaltung veröffentlicht ihren Code in einem öffentlichen Software-Repository und arbeitet dort eben an dem Code. Und ich kann eben dann Tag für Tag zusehen, wie Änderungen an diesem Code gemacht werden. Und dann ist der Schritt nicht mehr weit zu einer kollaborativen Softwareentwicklung, wo dann auch Dritte dazu beitragen können. Und mit Dritte meine ich hier an der Stelle irgendwie entweder Privatpersonen aus der Zivilgesellschaft oder eben andere Unternehmen, die irgendwie die Software eben auch nutzen und dann daran weiterentwickeln können. Oder einfach ganz pragmatisch andere Behörden, die dasselbe Interesse haben, vielleicht dieselbe Software brauchen und dann kollaborativ gemeinsam an dieser Software zusammenarbeiten können. Ja, wie kommen wir dahin? Einfache Sache, einfach machen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder einfach Dienstleister beauftragt, für uns Software zu entwickeln, haben uns die Lizenzrechte gesichert, haben die dann auf Open Code gepackt. Hier am Beispiel des föderalen Entwicklungsportals, wo wir Dokumentation für die ganzen Querschnittskomponenten, Basisinfrastrukturen der Verwaltung veröffentlichen. Und auch der Code dieses Entwicklungsportals ist ein relativ kleines Projekt, was das angeht. Also sozusagen technisch gesehen ist viel Organisation hinten dran, aber also an sich eine einfache Webseite, wo eben dann Dokumentation bereitgestellt wird, auch eine Übersicht zum Beispiel über föderale IT-Standards, die es so gibt im Verwaltungskontext, findet sich dort. Und wie gesagt, der Code zu dieser Seite ist eben dann auch selbst veröffentlicht. Das hat gut funktioniert, also haben wir es einfach nochmal gemacht mit dem föderalen, also mit dem FIM-Portal. FIM steht hier für Föderales Informationsmanagement. Das ist letztendlich ein System, mit dem die Verwaltung strukturiert Datenstrukturen erfasst. Nach FIM werden dann beispielsweise alle möglichen Anträge, die es so gibt, einmal modelliert und auf manchen Anträgen, die man so in Papier bekommt, sieht man tatsächlich auch Referenzen auf genau dieses Projekt drauf, dann kann ich eben diesen auf Papierzettel ausgedruckten Antrag nachvollziehen und kann eben sehen, welche Datenfelder werden dort auf Papier erfasst. Das gleiche funktioniert natürlich aber auch digital. Das heißt, ich habe dann auch irgendwie JSON-Schemas, die dann mir irgendwie darstellen, wie sieht dieser Antrag aus, was gibt es da vielleicht für Zeichen, also wie lang sind Textfelder und was für Constraints liegen da drauf. Und viele andere solche strukturierten Daten finden sich dort in diesem Projekt. Ja, auch der Digitalservice ist da recht aktiv. Zuletzt oder gerade recht aktuell das Thema Rechtsinformationssystem Neuris. Das ist letztendlich eine Webseite, mit der ich mir angucken kann, welches Recht gibt es in Deutschland. Also mir alle Gesetze in Deutschland anschauen kann. Auch Verordnungen und Gerichtsentscheidungen sollen dort abgebildet werden. Die sind gerade in der Testphase. Ist also quasi ein Ersatz für Gesetze im Internet.de mit deutlich modernerem User-Interface, auch Schnittstellen hinten dran, dass ich auch an Gesetze mal per API rankomme und so weiter und so fort. Ein schönes Projekt und die sammeln gerade sehr aktiv Feedback. Also wenn euch das Thema Rechtsinformationen interessiert, schaut da gerne mal vorbei und ihr werdet die Feedback-Buttons finden, bin ich mir sicher. Ja, auch OpenDesk habe ich nochmal mitgebracht. Das Zendesk entwickelt dort gemeinsame Kollaborationssoftware für Standard-Büroarbeit, also alles sozusagen Office-Paket, aber auch Videokonferenzen und Projektmanagement was alles so dazugehört. Das Schöne sozusagen an dem Vorhaben hier ist, dass das Zendesk diese Workspace-Lösung nicht einfach nur selbst betreibt, sondern eben auch an die Dienstleister, die hier in dem Ökosystem unterwegs sind. Ich habe hier unten ja mal so die beteiligten Unternehmen auch mit aufgelistet, werden eben dann vom Zendesk auch wieder finanziert für eben genau ihre Arbeit, die sie im Kontext dieses OpenDesk-Projektes tun. Das ist also ein schöner Weg, wie die Verwaltung an der Stelle auch wieder Geld sozusagen, also monetär auch wieder was zurückfließen lässt in die Open-Source-Committee und damit ihr Projekt besser macht, aber natürlich aber auch die beteiligten Projekte, die Teil von OpenDesk sind, insgesamt auch einfach besser werden. Ja, immer wieder auch sehr erwähnenswert die Seite opensourcemünchen.de, wo die Stadt München ein bisschen Informationen darüber bereitstellt, welche freie Software in München selbst eingesetzt wird, an welcher freie Software die Stadt München selbst mitentwickelt und wie die Stadt München mit dem Open Source Ökosystem interagiert. Auch eigene Entwicklungen der Stadt München finden sich dort. Ja, das ist eine echt schöne Art der Kommunikation, wie die Verwaltung darstellen kann, an welchen Open-Source-Software-Projekten sie eben da hier beteiligt ist und wo sie was zurück beisteuert. Ganz praktischer Tipp, wenn es darum Softwareentwicklung in der öffentlichen Verwaltung geht, also wie gehe ich das irgendwie ganz gut an, was ist irgendwie wichtig an einer Open-Source-Software, insbesondere so was die Themen Community-Arbeit angeht. Und Kommunikation dazu kann ich sehr empfehlen, den Vortrag It Takes a Village von der letzten Frostcon vom nicht vom Zendes, sondern vom Prototype Fund, von der Open Knowledge Foundation. Der zeigt einfach ganz schön so ein bisschen Grundprinzipien, wie ich meine Open Source Community bestmöglich auch zugänglich mache für Dritte und was dabei alles zu beachten gilt. Ja, kommen wir weg von den sozusagen Eigenentwicklungen, wie entwickle ich Software in der Verwaltung, und schauen uns nochmal das Thema Vergabeverfahren an, richtig beschaffen. Wie kann ich Software im Vergabeverfahren berücksichtigen? Verwaltungen sind eben, da sie Steuergelder ausgeben, rechtlich verpflichtet, eben ihre Software nicht einfach oder ihre Aufträge nicht einfach an irgendwelche Unternehmen irgendwelche Unternehmen direkt zu beauftragen, sondern müssen eben entsprechend Ausschreibungen ausführen, in denen sie dann eben nach bestimmten Kriterien das bestgeeignete Unternehmen mit dem besten Angebot auswählen. Genau, deswegen stellen wir uns so ein bisschen die Frage, wie kann ich freie Software in diesen Vergabeverfahren bestmöglich berücksichtigen. Ja, und dabei müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen einerseits der Nutzung bestehender Software und Eigenentwicklung von freier Software. Also möchte ich einfach nur eine Software, die schon existiert bei mir, betreiben, nutzen oder betreiben lassen, oder möchte ich selbst freie Software entwickeln? Schauen wir erstmal auf die Nutzung bestehender freier Software. Hier ist eine ganz spannende Frage, wenn ich ausschreibe, wie finde ich denn raus, welcher Anbieter ist hier der geeignetste Anbieter, weil natürlich im Open-Source-Ökosystem einfach prinzipiell jeder Anbieter kommen könnte und sagen könnte, naja, hier die Software, die kann ich euch irgendwie verkaufen, ist ja irgendwie öffentlich einsehbar, aber ich will vielleicht ja natürlich auch noch eine Weiterentwicklung, einen Support etc. haben. Deswegen, was sind so Kriterien, um die Aktivität des jeweiligen Anbieters auch prüfen zu können? Wie können wir auch Fähigkeiten des Dienstleisters und Engagement des Dienstleisters das in der im Open-Source-Software-Ökosystem messbar machen, was letztendlich auch einen großen Einfluss darauf hat, wie hoch ist die Qualität, die ich am Ende auch bekomme in meiner Beschaffung. Und ich will da gar nicht so tief reingehen, sondern einfach stattdessen ganz faul auf den Vortrag von Johannes Näder von der letzten Frostcon verweisen. Johannes hat da einen sehr guten Vortrag zugehalten zu Kriterien. Wenn euch das Thema also tiefer interessiert, schaut da sehr gerne mal rein. War ein echt schöner Vortrag letztes Jahr. Ja, sonst noch so ein kleiner Impuls, was können wir als freies Software-Ökosystem da vielleicht besser machen? Eine schöne Idee sozusagen, die ich mal irgendwo aufgegriffen habe, ich weiß leider nicht mehr genau, wo sie herkommt, deswegen fällt es mir schwer, Credits dafür zu geben. Aber die Idee ist grundsätzlich, Hosting-Provider, die eben eine freie Software, die irgendwo gemeinschaftlich entwickelt wird, betreiben und aber auch wieder was dann zurück contributen an die Community, also durch Freistellung von Mitarbeitenden, die eben an der Software mitentwickeln in ihrer Arbeitszeit oder durch einfach monetäre Unterstützung oder durch Bereitstellung von irgendwelchen Tools, Übernahme von Konferenztickets, wie auch immer, diese Hosting-Provider einfach in der README zu erwähnen, so als hier folgende, wenn ihr diese Software, die wir hier gemeinsam entwickeln, betreiben wollt, schaut doch mal bei folgenden 5 Hosting-Dienstleistern vorbei, die unterstützen uns auch monetär. Das ist eine schöne Möglichkeit, wie man darauf hinweisen kann, wo ich einen guten Support für diese Software bekomme und wo ich dann eben auch das Ökosystem weiter mit unterstütze. Ich habe jetzt hier leider nur das Projekt ESLint gefunden. Die haben eben dann auch monetäre Spenden, Sponsorships, die sie in ihrer README-Datei listen. Das ist auch schon so, geht in genau in die Richtung, aber auch da nochmal so ein bisschen der Aufruf, wenn ihr Projekte kennt, die das genauso machen, die eben empfohlene Hosting-Provider oder auch eine andere Art und Weise von Unterstützung in ihren Readmes auflisten, kommt gerne mal auf mich zu. Ich finde das ganz spannend und da auch so ein bisschen zu schauen, wie können wir das verknüpfen mit Vergaberecht und schauen, dass wir diese Anerkennung dann letztendlich auch in Vergabeverfahren bestmöglich berücksichtigen können. Hat gewisse rechtliche Anforderungen natürlich, aber fände ich sehr spannend, mal darüber auch nachzudenken. Genau, weg von der Nutzung bestehender Software. Jetzt möchte ich selbst als Verwaltung eigene Software entwickeln. Und da gab es eine ganz interessante Entwicklung dieses Jahr, nämlich eine neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil vom 9.01.2025 was eine ganz entscheidende Richtungsentscheidung hierzu getroffen. Und da erstmal so ein bisschen zum Hintergrund, wie funktioniert Vergabe in der Verwaltung typischerweise so. Ich habe hier links eine Verwaltungsorganisation, irgendeine Behörde, die möchte ein Unternehmen damit beauftragen, eine neue Software oder einfach eine Software zu entwickeln. Dazu schreibt sie eine Software Eigenentwicklung aus. Also, liebe Wirtschaft, ich möchte eine Software entwickeln. Wer gibt mir da das beste Angebot mit irgendwie x Euro pro Personentag oder andere Kriterien, was das am Ende kosten wird? Hier sind meine Anforderungen an die Software, das soll die Software alles können. Im besten Fall berücksichtige ich irgendwie agile Softwareentwicklung und definiere nicht alle Anforderungen so wasserfallartig am Anfang, sondern behalte mir auch vor, dann im weiteren Projektverlauf dann noch die Anforderungen in die Richtung zu schrauben, wie ich sie brauche. Problem an der Sache, in Anführungsstrichen, tatsächlich häufig ein Problem, sowas ist sehr aufwendig und langwierig. Also ich habe da recht lange Wartefristen. Ich muss erstmal sehr viele Unterlagen als Behörde zusammenstellen, um so eine Ausschreibung überhaupt durchführen zu können. Das ist ein recht aufwendiger Prozess und da ist man gut mal mit mindestens einem halben Jahr dabei und das ist dann auch schon ein sehr schnelles Vergabeverfahren. Es gibt Vergabeverfahren, die ziehen sich echt irgendwie auch deutlich über ein Jahr hin und das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, da auch schnell arbeitsfähig zu werden. Ja, häufig, was eben hier gemacht wird, und ich sage gleich warum, ist, dass die urheberrechtlichen Verwertungsrechte hierbei beim Dienstleister verbleiben. Wir hatten das Beispiel vorne schon, dass das in vielen Behörden tatsächlich auch so gemacht wird. Die Zahl 4 von 5 Ausschreibungen erfolgen so nach diesem Prinzip, dass der Dienstleister am Ende sich die Verwertungsrechte sichert. Und wir werden gleich sehen, sozusagen, warum das auch vorteilhaft für eine Verwaltung sein kann. Das ist erstmal irgendwie kontraintuitiv. Was nämlich passiert? Eine Verwaltung muss irgendwann nach 4 Jahren eine Software neu ausschreiben. Genau. 4 Jahre später muss die Verwaltung also eine neue Vergabe durchführen und einen Dienstleister beauftragen, der dann die bestehende Software, die die Verwaltung dann die letzten 4 Jahre entwickelt hat, weiterentwickeln kann. So, was jetzt passiert? Das magische Zauberwort Alleinstellungsmerkmal. Ich kann ja eigentlich nur einen einzigen Dienstleister beauftragen, weil genau dieser eine einzige Dienstleister hat ja noch meine Verwertungsrechte an dem Code. Die anderen Dienstleister kommen alle nicht in Frage, weil die können mir die Software ja gar nicht anbieten. Die gibt es ja nur bei dem einen Dienstleister. Und da es eine Spezialsoftware ist für die Verwaltung, gibt es die auch auf dem Markt nur einmal. Also beauftrage ich den einen Dienstleister einfach erneut. Das geht total schnell. Ich habe kein nerviges Vergabeverfahren. Ist super schnell gemacht. Bin schnell arbeitsfähig. Ist natürlich sozusagen in der Situation, in einem ganz konkreten Moment, erstmal ein Vorteil. Langfristig, strategisch gesehen, bin ich natürlich trotzdem an den Dienstleister gebunden und führt in der Regel dann dazu, dass ich hier eben auf Dienstleisterseite dann eben Closed-Source-Software de facto entwickle und die Rechte eben beim Dienstleister bleiben. So, jetzt das spannende Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich an der Stelle gesagt, selbst verursachte Alleinstellungsmerkmale sind unwirksam. Und das ist eine total spannende Entscheidung, weil jetzt muss die Verwaltung plötzlich nachweisen, dass das Alleinstellungsmerkmal, das sie hier an der Stelle aufführt, nicht von ihr selbst verursacht wurde. Und wenn ich eben in der ursprünglichen Ausschreibung zugelassen habe, dass der Dienstleister sich die Rechte an dem Code sichert, dann ist schwer zu argumentieren, warum ich da nicht selbst dran schuld bin. Die Rechtsprechung ist echt sehr weitgehend, also kann ich sehr empfehlen, schaut euch das mal an. Ist sagen für alle, die irgendwie mit den rechtlichen Vergabethemen, die da näher dran sind, total interessant, aber also liest sich auch echt sehr weitgehend, dieses Urteil. Es geht nicht nur sozusagen um den Moment der eigentlichen Ausschreibung, sondern auch, was eben seit der Ausschreibung bis jetzt passiert ist. Also wenn ich dann irgendwie später mir irgendwie vom Dienstleister noch irgendwie eine lustige KI-Plattform irgendwie in meine Lösung einbauen lassen habe, die natürlich dann proprietär ist und ich grundsätzlich die Rechte am Code hätte außerhalb von der KI-Plattform und darauf dann mein Alleinstellungsmerkmal stütze. Geht auch nicht. Ja, und das ist insofern interessant. Das ist insofern interessant, dass jetzt hier eine erneute Ausschreibung nötig ist. Das heißt, ich muss jetzt wieder einen neuen Dienstleister beauftragen. Das muss nicht derselbe Dienstleister sein, der am Ende gewinnt. Das hängt natürlich dann wieder von meinen Ausschreibungskriterien aus und von den Angeboten, die reinkommen. Vielleicht ist jetzt ein anderer Dienstleister deutlich günstiger und ich muss diesen Dienstleister beauftragen. Ich muss also wieder in einem fairen, offenen Verfahren den geeignetsten Dienstleister auswählen. Ja, in der Praxis hat es die Auswirkung, dass Verwertungsrechte natürlich dafür bei der Behörde liegen müssen, denn wenn die Verwertungsrechte bei der Behörde nicht liegen, dann wird die Behörde diese Software neu schreiben müssen. Auch das deckt das EuGH-Urteil ab. Das EuGH hat an der Stelle auch geurteilt, wenn die Behörde die finanziellen Mittel hat, die Software im Prinzip einmal neu entwickeln lassen zu können, dann muss sie das im Zweifel auch tun. Und das ist natürlich, also sagen, wenn ich hier irgendwie auf staatliche Organisationen schaue, gerade wie große Ministerien, wird sicherlich nochmal eine spannende, auch rechtliche Fragestellung in Deutschland sein, wie genau das dann ausgelegt wird in nationalem Recht. Aber gerade bei großen Organisationen kann ich mir schwer vorstellen, dass eben dieses Geld dann gar nicht vorhanden sein kann. Also muss ich halt ein bisschen umschichten in meiner eigenen Organisation. Ist also ein sehr weitreichendes Urteil, was sicherlich im nächsten Jahr nochmal enorme Auswirkungen haben wird auf freie Softwarefinanzierung durch die öffentliche Verwaltung. Ja, zum Thema generell Eigenentwicklung freier Software durch die Verwaltung. Hier nochmal ein kleines Beispiel, was ich mitgebracht habe. Wir haben sozusagen letzte Ausschreibung, die wir gerade im Architekturmanagement durchgeführt haben, nämlich eine Ausschreibung für eine Matrix-basierte Antragsfolgekommunikation. Ein bisschen sperriger Titel. Im Grunde geht es darum, über Matrix, über das Matrix-Protokoll zwischen Privatpersonen und der Verwaltung kommunizieren zu können. Dazu haben wir eine Ausschreibung durchgeführt und wir haben ein paar Punkte in die Ausschreibung aufgenommen, die wir eben an der Stelle für wichtig fanden, um auch dem freien Software-Gedanken gerecht zu werden. Nämlich einerseits Nutzbarkeit der entwickelnden Software ohne den Einsatz von proprietären Komponenten. Wir wollen also, dass die Software für uns später einsatzfähig ist, genau sozusagen ohne das EuGH-Urteil zu kennen. Sozusagen, ist ja erst später gekommen dann. War uns wichtig, dass wir selbstständig in der Lage sind, diese Software am Ende auch zu betreiben, ohne proprietäre Komponenten. Auch eine Regelung zu Upstream Contributions haben wir aufgenommen, die sich an der Ausschreibung teilnehmenden Unternehmen ermutigt, eben auch Upstream Contributions in unserem Namen dann auch oder sagen mit so in unserem Auftrag durchzuführen und hier eben auch aktiv eine Open Source Community weiterzuentwickeln. Die Idee ist hier an der Stelle, wir wollen nicht bestehende Open Source Komponenten irgendwie forken und dann für alle Ewigkeiten immer weiter maintainen, sondern natürlich im bestehenden Ökosystem mit interagieren und in den Ursprungsprojekten, die wir an der Stelle auch nutzen, dann eben auch Verbesserungen vornehmen können, die sogenannten Upstream Contributions. Ja, und zu guter Letzt natürlich findet sich dort auch eine Regelung der Nutzungsrechte. Wir haben uns hier entschieden, die Lieferergebnisse, also alle Software-Artefakte, den ganzen Quellcode unter der Open-Source-Lizenz für die Europäische Union zu lizenzieren. Das ist also die EUPL. Das ist eine ganz interessante Copyleft-Lizenz, die die Europäische Kommission entwickelt hat, die eben auch kompatibel ist zu anderen Copyleft-Lizenzen und macht sie damit auch besonders interessant, weil wir sie zum Beispiel auch mit GPL-Code, also unseren Code mit GPL-Code an der Stelle kombinieren könnten und dann eben weiter lizenziert, sozusagen in dem Fall droppt die Lizenz dann auf GPL und dann ist der Gesamtcode dann wird irgendwie unter GPL lizenziert, weil die GPL nichts anderes erlaubt. Aber solche Szenarien sind eben auch hier abgedeckt. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Freiheit trotz des Copyleft-Aspektes. Ja, lasst uns da an der Stelle weitermachen und gemeinsam Best Practices entwickeln und sammeln. Wir haben hier letztes Jahr auf der FrostCon fand sich eine kleine Runde aus FSFE, Zendes und FITCO und wir kamen auf den Gedanken, naja, eigentlich müssten wir doch mal irgendwie so eine kleine Informationssammlung dazu starten und so Best Practice Musterklauseln veröffentlichen. Und wir haben jetzt die ersten Versionen, auch die Klauseln von der gerade genannten Ausschreibung hier auf Open Code mal veröffentlicht. Schaut da gerne rein, macht gerne Issues auf. Wenn ihr Fragen habt, macht gerne Issues auf, wenn ihr Anregungen habt, was da noch aufgenommen werden soll. Würde ich mich total drüber freuen, hier an der Stelle weiter zu diskutieren. Ja, kommen wir noch so ein bisschen zum politischen Aspekt davon, bessere Vorgaben etablieren, auch ein wichtiges Thema. Und hier an der Stelle nochmal der Disclaimer, das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu, was es bräuchte. Wir haben schon, hatte ich schon vorgestellt, in 16a E-Government-Gesetz eine Regelung, dass die Open-Source-Software vorrangig zu beschaffen ist. In der Praxis sehen wir aber, dass die Auswirkungen davon relativ gering sind und das liegt daran, dass eine Verankerung im Vergaberecht eigentlich der bessere Weg wäre. Das ist irgendwie nah an den Vergabestellen dran, das ist das bindende Recht, was eben bei den Vergabeverfahren ganz konkret bindend ist, an das sich alle Vergabestellen konkret halten müssen, ohne Rechtsbruch zu begehen. Und ganz interessant ist hier das Thüringer Vergabegesetz. Im Thüringer Vergabegesetz findet sich nämlich genau diese Vorgabe eben schon, dass die bei Eigenentwicklung der öffentlichen Verwaltung der Code unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden muss und dass eben auch ein Vorrang für Open Source Software im Vergaberecht ist eben dort auch im thüringischen E-Government-Gesetz verankert. Genau diese diese Art der Regelung könnten wir auch auf Bundesebene übernehmen, wäre, denke ich, ein großer Vorteil auch für Vergaben und hätte sicherlich auch nochmal viel Auswirkungen auf das erklärte Ziel der Bundesregierung ja auch. Ja, bei Eigenentwicklung, standardmäßige Veröffentlichung von und Lizenzierung von staatlich finanzierter Software unter der europäischen, also unter der EUPL oder meinetwegen auch unter der anderen Open Source Software Lizenz. Hauptsache wir veröffentlichen die Software erstmal. Da können wir uns ein bisschen Regelungen anschauen aus Italien zum Beispiel. Dort haben eben Organisationen, Behörden die Pflicht, entsprechend also Quellcode öffentlich zur Verfügung zu stellen in einem offenen Repository mit offener Dokumentation und unter einer offenen Lizenz. Ist dort schon in nationales Recht gegossen. Auch in Thüringen, diesmal nicht im Vergabegesetz, sondern im E-Government-Gesetz, findet sich auch nochmal die Regelung, dass eben der Quellcode aus freier Software unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung zu stellen. Ist also nochmal deutlich weitgehender. Hier geht es nicht nur um sozusagen eine Präferenz für Open-Source-Software, sondern eine klare Anforderung. Wenn die Verwaltung Software entwickelt, dann muss sie eben auch unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Ja, und letzter Punkt, fehlende Statistik und Auffindbarkeit. Das ist auch so ein Thema, also die Messbarkeit von dem Ganzen ist aktuell recht schwierig. Um die Vergabe von freier Software hier an der Stelle zu einfachen, wäre es total gut, wenn wir so einen Softwarekatalog hätten, in dem die Vergabestellen erstmal schauen müssen, gibt es die Software, die ich gerade beschaffen will? Ich will vielleicht irgendwie eine Dokumentenbearbeitungssoftware beschaffen, mit der ich irgendwie ja, DIN A4 Seiten bearbeiten kann. Ich glaube, wir haben alle Ideen, welche Software das irgendwie sein könnte und vielleicht gibt es ja irgendwie ein Softwareverzeichnis, wo ich suchen kann, was gibt es da schon an Open Source Software an der Stelle, die ich eben potenziell dann auch vorrangig berücksichtigen kann. Dazu muss ich natürlich wissen, was es für Software überhaupt gibt. Und OpenCode hat eben genau so ein Softwareverzeichnis, oder baut so ein Softwareverzeichnis gerade auf. Das gibt es auch schon, da ist auch schon einiges drin. Ja, das wäre sozusagen dafür eine Verpflichtung auch im Vergaberecht vorzusehen, das auch zu nutzen, wäre total interessant. Auch das gibt es in Italien übrigens schon, genau diese auch gesetzliche Pflicht dazu. Ja, und das Thema Monitoring, Evaluierung, Veröffentlichen von Statistiken aus dem Lizenzmanagement des Bundes. Der Bund betreibt mit einigem Aufwand Lizenzmanagement, um überhaupt zu schauen, was haben Sie denn da so an Software, wie ist sie lizenziert? Und da ein paar statistische Daten dazu wäre natürlich total interessant, um einfach ein bisschen Monitoring auch darauf betreiben zu können. Und gerne auch eine Liste der Open-Source-Software, die überhaupt in der Bundesverwaltung überhaupt zum Einsatz kommt. Auch das wissen wir aktuell einfach nicht. Ja, dann bleibt mir noch kurz Werbung zu machen für das nächste Treffen der Next Community Open Source. Das ist wird organisiert im Rahmen des Next-Vereins, der sich um ja, Verwaltungsdigitalisierungsthemen kümmert und hier so ein kleines Verwaltungs-Community-Treffen zum Thema Open Source. Wenn ihr also in der Verwaltung euch für das Thema Open Source interessiert, schaut da gerne mal rein. Da gibt es noch einige Veranstaltungen dieses Jahr, um an der Stelle genau weiter zu diskutieren. Ja, damit wäre ich am Ende und freue mich noch über ein paar Minuten Fragen.
Wenn ihr Fragen habt, genau so, Handzeichen, ich komme mit dem Mikro zu euch, damit wir die Frage auch schön im Recording haben.
Ja, hallo, vielen Dank für den tollen Vortrag. Kannst du den Link für die Vergaberichtlinie nochmal zeigen, wo man sich das näher angucken kann?
Klar, sehr gerne.
Und dann hätte ich gerne noch bisschen gewusst, lang. Wie viele Dinge in der öffentlichen Verwaltung jetzt plötzlich Meta der nationalen Sicherheit sind, damit die Software nicht veröffentlichen müssen.
Das ist eine sehr interessante Frage. Wie viel von der Software in der Verwaltung ist relevant für die nationale Sicherheit? Ich glaube, die werden auch verschiedene Organisationen anders bewerten. Aber also aus Gründen der nationalen Sicherheit gibt es darauf keine Antwort.
Ja. Nächstes Mal den Link auch noch als QR-Code, ne? Dann
also sucht sonst einfach nach Informationssammlungen auf OpenCode. Vielleicht gibt es da gar nicht so viele.
Ich darf noch hinzufügen, dass die Bedingungen von der vorherigen Slides auch unter CC BY einfach klaubar sind, die komplette Leistungsbeschreibung für die Vergabe, auch lizenzrechtlich geprüft. Also gerne klauen, bitte klauen.
Ja, genau. Nutzt das gerne. Also wenn ihr in Behörden arbeitet und Software ausschreibt, nutzt einfach gerne diese Musterklauseln. Sonst schreibt mir einfach nochmal eine E-Mail und schicke ich euch einen Link als Serviceleistung.
Jo, danke für den super Talk. Und ich habe eine Frage zu dem Gedanken, das Sponsoring, dass Open-Source-Projekte irgendwie in ihren Seiten von Unternehmen bewerben, für die Bevorzugung im Vergabeverfahren zu nutzen. Denkst du nicht, dass das dazu führen könnte, dass große Unternehmen, Konzerne sich da maximale Vergabevorteile kaufen, indem sie Sponsoring bei Open-Source-Projekten betreiben und dass das kleine Unternehmen benachteiligt?
Das ist natürlich eine Gefahr und deswegen glaube ich, dass das nicht das einzige Kriterium sein sollte, nach dem wir, also nach dem die Verwaltung Software beauftragen sollte. Deswegen an der Stelle nochmal der Hinweis auf den Talk von Johannes von der letzten Foscon zu diesen Kriterien, wie ich wie ich herausfinde, ist ein Unternehmen, das hier im Open Source Ökosystem auftritt, auch tatsächlich sehr involviert im Open Source Ökosystem oder versucht gerade dieses Unternehmen nur ein bisschen Openwashing zu betreiben und so zu tun. Aber meine Güte, wenn jetzt irgendwie ein Big Tech Konzern hergeht und irgendwie 500 Millionen Euro in Richtung Open Source Projekt X schiebt, warum sollen sie nicht dann auch irgendwie dafür ein bisschen, dafür einen Auftrag gewinnen? Fände ich ein legitimen Deal an der Stelle. Und natürlich die Open Source Community ist ja in der Hand der Open Source Community, selbst Richtlinien zu definieren, wann tauchen Organisationen in meiner README auf, ne? Und das ist natürlich dann auch ein Policy-Thema. Einfach nur zu sagen, wenn ein Unternehmen halt irgendwie ab Summe X kann ich mir irgendwie hier eine Nennung in dieser README erkaufen, da kann man ja auch irgendwie selbst Kriterien aufstellen. Also ich fände diese Diskussion darüber aber einfach sehr spannend. Die ist noch nicht zu Ende geführt. Das ist, glaube ich, gibt es einfach noch viel zu diskutieren, aber lass uns darüber gerne sprechen. Ich finde das spannend.
Ja, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt so als Anbieter da in diesem ganzen Spiel mitspiele, dann kann ich ja die Software, die dann später Open Source wird, so schlecht veröffentlichen oder so schlecht schreiben, dass kein anderer Anbieter mehr in der Lage ist, die zu pflegen. Gibt es da auch Vorgaberichtlinien von euch und auch eine Idee, wie man das Ganze prüft hinterher?
Ich glaube, dazu braucht es einfach die entsprechende Kompetenz in der Verwaltung, um einschätzen zu können, wie gut ist das Arbeitsergebnis meines Dienstleisters gerade. Da ist ein bisschen was zu tun, aber ich sage mal, das ist erstmal natürlich unabhängig sozusagen von der Frage, ob proprietäre Software oder Open-Source-Software. Angesichts dieses EuGH-Urteils, dann kommt halt der nächste Dienstleister und schaut da drauf und stellt fest, nicht so die beste Softwarequalität, wir müssen das Ding neu schreiben. Ne? Das ist natürlich auch eine Erfahrung wert. Deswegen der Ansatz, was an der Stelle immer gut funktioniert, ist Multi-Vendor-Strategie. Ich kaufe mir halt nicht von Anfang an nur bei einem Dienstleister eine Leistung ein, sondern beauftrage mehrere Dienstleister an einer Software weiterzuentwickeln. Dann habe ich schon während der Softwareentwicklung ein bisschen den Feedback-Prozess und kann mich auch, wenn ich selbst die Kompetenz in-house nicht habe, zumindest mal auf verschiedene Dienstleister, die vielleicht dann nicht zum selben Konzern gehören sollten, aber irgendwie von verschiedenen Dienstleistern so ein bisschen ein gegenseitiges Review, so eine Art Peer-Review hinbekommen.
Jo. Zum Thema des Hostings und der Finanzierung der freien Software, dann, die genutzt wird beim Hosting. Ich habe das mal mitgekriegt, da habe ich einer Galeristin geholfen, eine neue Firmenzentrale auszustatten. Und die hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen gequatscht. Die sagte, wenn so ein neues Gebäude gebaut wird, das war ein relativ großes Gebäude, wenn ein Gebäude gebaut wird, dann werden 10% der Baukosten werden dann in Kunst in die Innenausstattung gesteckt. Wäre das nicht auch so ein schöner Ansatz, dann um das Hosting dann zu finanzieren oder die gehostete Software dann zu finanzieren?
Tatsächlich ja. Also da bin ich jetzt zu wenig Vergabejurist, ne? Also ich bin gar kein Jurist. diese ganzen Rechtsthemen sind mehr so Hobbyprojekt von mir. Ich komme eigentlich aus der IT-Sicherheit, aber also Schwachstellen in Code finden und Schwachstellen in Recht finden sind manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber tatsächlich, also die Frage sozusagen in der Vergabe des Kriteriums mit eins, also sozusagen ich beauftrage als Verwaltung den Betrieb einer bestimmten Software und im gleichen Zuge sozusagen honoriere ich, dass der Dienstleister einen gewissen Anteil der Betriebskosten dann an die Softwareentwicklungs-Community weitergibt, sei es also nur irgendwie die Unternehmen, die daran beteiligt sind oder irgendwie da irgendwie Contract hat zur Pflege, das brauche ich ja ohnehin. Also ich muss ja, wenn ich irgendwie eine Software beauftrage, den Betrieb einer Software beauftrage, dann brauche ich ja Sicherheitsupdates. Wenn der Dienstleister, den ich beauftrage, nicht in der Lage ist, selbst Sicherheitsupdates an der Stelle zu entwickeln, dann kann ich mich ja nicht darauf verlassen, dass irgendwie zufällig, weil es halt in der Vergangenheit immer so war, irgendein Projekt halt irgendwie in ehrenamtlicher Tätigkeit irgendwie Sicherheitsupdates für dieses Projekt bereitstellt und mir dann rechtzeitig zur Verfügung stellt. Sondern dann möchte ich ja auch, NIS-2-Richtlinie beispielsweise ist da so ein großes Thema, europäische Cybersecurity-Richtlinien, möchte ich an der Stelle auch, dass der Dienstleister, den ich beauftrage, mir garantieren kann, dass die Software zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellen Patch dann steht und alle Schwachstellen, die potenziell gefunden werden, schnell gefixt werden können. Das heißt, entweder hat der Dienstleister die Fähigkeiten in-house oder schließt den Vertrag ab mit einem Unternehmen, das eben diesen Support bieten kann. Also so über diesen Hebel, denke ich, kann man auch im Vergabeverfahren ganz gut argumentieren, dass eben auch sozusagen eine Rückfinanzierung in Form so einer Schwachstellenversicherung oder da auch enthalten sein muss.
Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du ja hier heute mit zwei Hüten angereist. Einerseits als eine Art Behördenvertreter, auf der anderen Seite eben auch als Vertreter der FSFE. Und deshalb würde ich dich mal bitten, diese Frage unter diesen zwei Gesichtspunkten oder mit diesen zwei Hüten auf zu beantworten. Wenn es darum geht, Softwareentwicklung auszulagern, also frei zu gestalten, ist es dann besser, dass die Community diese Software maintaint, als sozusagen höchstes Entscheidungsgremium? Oder ist es besser, wenn die entsprechende Behörde, die sowas in Auftrag gibt oder da den Lead hat, diese quasi Maintenance-Rolle selber übernimmt?
Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Vielleicht vorab, also ich bin nicht als Vertreter der FSFE heute hier, sozusagen. Ich bin privat sehr gerne im FOSS-Ökosystem unterwegs und trage da auch selbst zu bei, aber eben sozusagen nicht in einer offiziellen FSFE-Rolle. Genau, aber sozusagen die Frage, sollte die Verwaltung selbst Software maintainen oder es eben einer Community überlassen, wobei ich Community jetzt mal als auch irgendwie illustre Runde von Dienstleistern, Unternehmen irgendwie sehen würde oder so, kann eben auch, also sagen, in dem Fall eine Open-Source-Software-Community sein. Ich glaube, das hängt ein bisschen von dem Standpunkt und wahrscheinlich auch von der konkreten Software ab. Also eine Software, die rein nur in der Verwaltung genutzt werden kann und die kann und sollte wahrscheinlich die Verwaltung irgendwie am Ende selbst entwickeln, beziehungsweise da wird sich auch kein so hoher Drive entwickeln, dass eben dann Unternehmen aus Eigeninteresse diese Software selbstständig weiterentwickeln, wenn die Finanzierung der Verwaltung wegbricht an der Stelle. Bei anderen Arten von Software, wie irgendwie klassisch, ne, ich nenne mal das Beispiel Office-Kollaboration, ne, irgendwie sowas oder Videokonferenz-Software, was auch immer, da besteht natürlich auch über die Verwaltung heraus ein Bedarf. Und ich denke, in so einem Fall ist es wahrscheinlich ein guter Rat, da eben auch auf eine Community zurückzugreifen und nicht alles selbst zu machen. Weil, also A, ich glaube, die Verwaltung hat genug Baustellen und B, wahrscheinlich ist sozusagen, gibt es auch das eine oder andere Unternehmen, was besser im Thema Softwareentwicklung ist als die klassische Behörde. So im Schnitt. Ja.
Hi, ich habe eine Frage zum Kompetenzaufbau. Inwiefern würde es helfen, wenn in der Ausbildung von neuem Personal für die Verwaltung relativ breit auch Grundlagenwissen über genau diese Themen Teil der Ausbildung werden würde?
Total, ich glaube, das wäre total wertvoll, das auch in Studiengängen, allen möglichen Studiengängen, die sich mit Verwaltung beschäftigen, zu berücksichtigen. Also wir brauchen A, glaube ich, mehr Kompetenz sozusagen außerhalb der klassischen Verwaltungsbubble, neue Leute in die Verwaltung reinholen, die eben andere Erfahrungen bisher schon gemacht haben. Ist immer, egal wo ich bin, guter Rat, aber eben auch in den klassischen Verwaltungsstudiengängen, also vielen Dank für die Anregung, gehört ihr vielleicht noch auf die Liste, auch in diesen Studiengängen das Thema freie Software und auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte davon zu lehren in den jeweiligen Studiengängen.
Endspurt, 4 Minuten, kurze Fragen, kurze Antworten, bitte.
Ja, erste Frage. Gibt es so eine Suchmaschine auch für Standards? Also Hintergrund ist, auf kommunaler Ebene, ich komme aus Mittelhessen, aus Gießen, jedes Dorf im Umland hat irgendwie eine eigene Software für und die machen alle dasselbe. Die sind nicht kompatibel, es gibt keine Standards, deswegen diese Frage.
Also es gibt die Liste der föderalen IT-Standards, docsfitco.de, sozusagen, das ist aber rein Verwaltungsstandards, die von der Verwaltung selbst entwickelt wurden. Wenn es dir eher um Industriestandards gibt, dann sind die typischen Standardisierungsorganisationen, irgendwie ITF und Konsorten, irgendwie wahrscheinlich die richtigen Anlaufpunkte dafür. Es gab mal von irgendeiner amerikanischen Behörde hat mal so eine Liste an Standards veröffentlicht, also nicht verwaltungsspezifisch, müsste ich aber raussuchen. Wir sprechen nochmal nach dem Talk.
Ich hab mal zwei kurze Fragen. Einmal, Code schreiben in der Behörde ist ja auch einfach, aber den zu veröffentlichen ist ja auch nochmal ein ganz eigener Behördenakt. Gibt es da irgendwelche Tipps? Und zweitens, Was ich immer höre ist, ja, wir dürfen nicht in Konkurrenz zu der freien Wirtschaft treten. Also wenn man Upstream irgendwie was, ist es eine Legende oder hat das irgendwie, oder ist es falscher Mythos oder was würdest du da sagen?
Also höre ich auch immer wieder, bin ich nicht ganz juristisch sauber, deswegen an der Stelle keine Rechtsberatung, dürfte ich auch gar nicht. Die einfache Antwort, wahrscheinlich wird dieses Argument häufig zu eng gesehen. Ein Argument, was ich auch mal gehört habe, ist, dass das gerade bei Copyleft-Software gar kein Thema ist, weil dann verschenke ich sozusagen nichts an die Wirtschaft, sondern ich garantiere einfach nur, dass die Software weiterhin offen bleibt. Und die Wirtschaft kann damit halt sozusagen kann mitmachen an der Softwareentwicklung, kann aber aus dieser offenen Software keine proprietäre Software machen und dann trete ich nicht mehr so sehr in Konkurrenz, weil alle den gleichen Wettbewerbs, also den gleichen Vorteil haben, wenn die Software weiterhin öffentlich bleibt. Also Copyleft kann an der Stelle vielleicht helfen. Aber ist nur eine Vermutung. Vielleicht sollten wir das juristisch mal klären.
Genau, ganz kurz. Bei der Vergütung von Beamten gibt es ja so ein bisschen das Problem, dass es da feste Gehaltssätze gibt. Kennst du da Ansätze, das näher an die Wirtschaft zu bringen oder so? Weil das ja, glaube ich, oft ein Problem ist da.
Beamtenrecht reformieren. Ja, also Vergütung in der öffentlichen Verwaltung und gerade IT-Sektor, also da müssen wir ran. Also ich würde diese Frage mal Richtung höhere Ebene der Politik delegieren. Aber da finde ich persönlich wichtig, da mal drüber zu sprechen.
Und damit sind wir am Ende der Zeit. Du bist, wo findet man dich?
Ich laufe hier noch eine Weile rum, sonst schreibt mir eine E-Mail. Ich gucke ausnahmsweise mal am Wochenende auf meine Arbeits-E-Mails, wer die mir dort schreibt. Huch, jetzt kaputt gegangen.
Ja, eine Präsentation im Edit-Mode, das hat mir jetzt heute noch gefehlt. Ja.
Werbung für freie Software unter Windows.
Gut.
Ja, gut. Ich habe auch hier...
Vielen Dank, Marco. Machen wir mal so.